Immersiv, der Podcast für Virtual Reality, Augmented Reality und 360 Grad mit Tim und Matze.
Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen und das ist auch gleichzeitig der Grund dafür, warum wir so lange nichts von uns haben hören lassen. Hier sind wir immersiv mit
Tim
und Matze. Moin, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Tim war unterwegs, du warst in Amerika und hast aber nicht so richtig Freizeit gehabt, sondern du hast eine immersive Rundtour sozusagen gemacht. Und genau das ist das Thema, über das wir heute in unserem Podcast reden wollen. Du hast jede Menge Stationen gehabt, Orlando, Atlanta, New York und noch ein paar Städtchen mehr, glaube ich, hattest du auf dem Zettel. Warst also richtig gut unterwegs. Und der Grund, können wir sagen, warum wir dich losgeschickt haben, also du hast keinen Urlaub gemacht, du hast gearbeitet.
Ich habe eine Recherchereise gemacht. Ich habe mir diverse Installationen angeguckt, die irgendwie im Bereich Immersion in Amerika sind, einfach damit wir unseren Horizont erweitern können, um zu gucken, wie machen sie es drüben, was kann man von ihnen lernen, was kann man eventuell besser machen. Und ich habe haufenweise Eindrücke mit zurückgebracht.
Und wir haben ja im Vorfeld deiner Reise so ein bisschen drüber diskutiert, ob es wirklich Sinn macht, dich dahin zu schicken, weil so eine Reise kostet Geld, kostet Zeit, ist Aufwand und wir können ja mittlerweile oder haben ja im Vorfeld schon ganz viel online recherchiert und geguckt und gegoogelt und YouTubed und alles Mögliche angeguckt, aber irgendwann haben wir die Entscheidung getroffen, nee, wir schicken dich dahin, weil vor Ort sich das einfach genau und konkret anzugucken, ist einfach um ein Vielfaches besser.
Und genau das ist auch der Punkt dieser Reise. Ich habe so viele Eindrücke, die man übers Internet nicht bekommt, denn wenn die Amerikaner eins können, dann ist es ordentlich auf die Kacke hauen und wenn man dann da ist, dann merkt man, okay, die kochen doch nur mit Wasser. Also es gibt ein paar Sachen, die ich da gesehen habe, die sind echt unfassbar gut. Da glaube ich, da haben wir hier in Europa noch ein bisschen das Nachsehen. Ich habe auch ganz viele Sachen gesehen, wo ich denke, das können wir teilweise besser. Also
wie wollen wir anfangen? Wollen wir deine Reise sozusagen thematisch aufarbeiten oder chronologisch? Ich würde sagen, wir machen das chronologisch.
Ist in Ordnung.
Denn du bist zuerst geflogen nach Orlando und hast dort, du warst ja nicht allein unterwegs, hast zwei andere Menschen, die sich mit immersiven Medien beschäftigen. Ihr habt das mit mehreren Leuten zusammen gemacht. Kommen wir später auch nochmal im Detail drauf. Und Station Nummer 1 war ein Vergnügungspark von Disney in Orlando. Was habt ihr da alles gesehen? Was waren da die VR-Experiences, die du mitgenommen hast, von denen du jetzt erzählen kannst?
Also Orlando ist auch gleich eigentlich schon so die heftigste Station, die ich mir auch überhaupt nur vorstellen kann, was man mit immersiven Medien machen kann. Aber da steckt ja auch Disney hinter und Disney hat einfach unfassbar viel Geld und sie können es sich auch nicht erlauben, nicht das Beste zu machen, was möglich ist. Ganz konkret geht es in diesem Park darum, dass sie Pandora nachgestellt haben, also den Planeten aus dem Film Avatar. Und da haben sie ganz viele Kulissen. Also es ist Teil eines Zoos, da gibt es noch echte Tiere drumherum und so ist es sozusagen noch in eine andere Attraktion eingegliedert. Es steht nicht für sich selbst. Und da haben sie zum Beispiel die fliegenden Steine oder fliegenden Inseln nachgebaut in Kulissen und diverse andere Fahrgeschäfte installiert, die irgendwie mit diesem Thema Avatar und Pandora zu tun haben. Und das, was wir uns dort angeguckt haben, das ist ein Flug mit den Banshees durch die Wälder und durch die Landschaften von Pandora. Das heißt also, den ersten Eindruck, den man eigentlich von diesem Fahrgeschäft bekommt, ist die Warteschlange. Die ist beeindruckend. Also
wie lang ist die?
Also zurzeit, zu dieser Jahreszeit wartet man da 2 Stunden. Das ist wenig, weil zur Saison sind die Warteschlangen mal eben 5 Stunden lang.
Und also 2 Stunden Wartezeit für eine Experience, die dann wie lange dauert? 2 Minuten? 3 Minuten?
Schon 10 Minuten.
10 Minuten, okay, na gut.
Aber das muss man sich mal reinziehen. Also um 10 Minuten dann Erfahrung zu haben, stehen die Leute 5 Stunden an. Und was die uns dort gesagt haben, die Leute haben da kein Problem mit. Weil das, was sie am Ende bekommen, diese 10 Minuten, die lohnen sich total, so lange zu warten. Ich meine, 5 Stunden warten, da ist ja der halbe Tag um. Aber man geht auch eigentlich nur dahin, um das zu machen. Denn das ist wirklich beeindruckend.
Kannst du noch ein bisschen detaillierter und genauer uns sagen, was genau diese 10-minütige Experience dann so beeindruckend macht und wo man sagt, yo, da stelle ich mich auch gerne mal 5 Stunden für an?
Ja, aber das wäre ein bisschen langweilig, wenn ich das jetzt gleich am Anfang erzähle, denn die 5 Stunden muss man ja unterhalten werden und da fängt das nämlich schon an. Und das ist nämlich eine Sache, die ich jetzt wirklich definitiv gelernt habe, die wir unbedingt auch umsetzen müssen bei allen VR-Installation, für die wir in irgendeiner Weise verantwortlich sind, und zwar, dass man die Leute von Anfang an begeistert. Also es geht wirklich darum, dass man eingestimmt wird auf das, was kommt, und dass man Lust drauf bekommt und dass einem von Anfang an nicht langweilig ist. Also wenn man dort in der Warteschleife ist, wenn man da dann geht man sozusagen durch eine riesige Kulisse, wo das Labor, was auf Pandora installiert ist, nachgestellt ist. Das heißt also, überall, da gibt es eigentlich keinen Bruch in der Erzählhandlung. Also während wir uns dann wartend durch die Warteschlangen durchbewegen, kann man immer wieder was erleben. Man kann sich mit der Geschichte identifizieren, mit den Personen identifizieren, weil die Kulissen einfach so toll gebaut sind. Also zum Beispiel sind da dann Monitore, auf denen Filme laufen, wo dann die Wissenschaftler ihre Videoblogs darstellen, wie man es im Film auch gesehen hat. Die haben ja immer einen Videoblog führen müssen und wir können den Leuten auf dem Videoblog folgen. Oder man wird andersweitig darauf vorbereitet, dass da schon Leute sind, die mit uns sprechen, also Mitarbeiter, die mit uns sprechen, als wären wir Teil einer Expedition und wir werden jetzt seelisch darauf vorbereitet, dass wir gleich uns mit unserem Avatar verbinden, um dann nach Pandora rauszukommen.
Würdest du das denn auch tatsächlich schon unter dem Begriff immersive Medien subsumieren?
Definitiv, denn die Immersion, dieses Eintauchen in diese fiktive Welt, die beginnt ja nicht nur in dem Moment, wo wir das Endmedium benutzen, sondern es beginnt ja schon davor. Und das ist ja das, was ich gerade meine. Die Kulissen sind so toll gebaut, dass ich schon in dieser Welt bin. Ich denke schon drin und ich bin schon ganz weit weg. Ich bin gar nicht mehr in Orlando, sondern ich bin jetzt auf Pandora. Und dann gibt es da halt, da muss man sich an bestimmte Stellen, wo man dann gescannt wird mit einem Hitzesensor und dann sieht man halt sich selbst in so einer Wärmebildkamera und dann wird erklärt, ja, du bist kontaminiert, jetzt musst du dekontaminiert werden, dann kommt so ein Windstoß und hast du, also man wird ständig unterhalten. Und insofern beginnt eigentlich die ganze Experience schon viel früher als nachher sozusagen das Endmedium. So, und dann irgendwann kommt man dann tatsächlich in das Labor und dieses Labor ist so fein ausgearbeitet. Da liegt ein Mantel über dem Stuhl und da steht noch eine Kaffeetasse und es sieht so aus, als wenn die Wissenschaftler gerade zur Mittagspause raus sind, als wenn sie wirklich gerade in diesem Moment hier eigentlich arbeiten, aber gerade sind sie zufällig zur Mittagspause raus. So echt und detailliert ist es nachgebaut. Aber man darf auch nicht vergessen, Disney hat halt auch alle Möglichkeiten, die Hollywood hat. Also die haben die besten Kulissenbauer, die man sich vorstellen kann. Die haben die ganze Entwicklung, die können ja auf die ganze Entwicklung aus dem Film zurückgreifen. Die mussten sich ja nichts neu ausdenken. Sie mussten es ja nur auf Real Life adaptieren. So, und dann kommt dieser Prozess, wo man dann halt mit seinem Avatar verbunden wird, der ist dann auch nochmal dargestellt und so, sieht ziemlich auch wieder kulissenmäßig sehr toll aus. So, und dann kommt man in den eigentlichen Raum, um den es eigentlich geht. Und da sind diese...
Ganz kurz noch, und das heißt bis dahin, wie viel Zeit habe ich dann schon verbracht, bevor ich in den eigentlichen...
Ja, 2 bis 5 Stunden.
Das sind die, okay.
So, also diese ganz spannenden Sachen sind natürlich sozusagen dann auf dem letzten Teil. Aber es fängt halt schon recht früh an, dass man überhaupt unterhalten wird. Also die Unterhaltung wird immer intensiver, desto weiter man in der Warteschleife vorankommt. Und dann kommt man in den Raum, wo der Flug stattfindet. Und dort stehen dann so motorradähnliche Gestelle. Da setzt man sich drauf wie auf so ein Motorrad. Also es sieht eher aus wie, ja, es ist dieser Benji, auf dem man nachher reitet. Dieser Drache, der ist sozusagen nachempfunden, aber der sieht jetzt nicht aus wie ein Drache, sondern irgendwie Motorrad. Da setzt man sich drauf, kann sich vorne festhalten. Hinten kommt noch eine Lehne nach vorne, dass man nicht runterfällt. Und dann geht vor einem eine Leinwand auf und dann schaut man auf eine Leinwand. Also da sind 16 von diesen Stationen und dann haben die eine Leinwand oder dann hat man eine Leinwand vor sich. Und erstaunlicherweise reicht die Leinwand völlig aus, um dieses unfassbare Erlebnis zu bekommen, da zu fliegen. Also man fliegt jetzt los in dieser Animation und fliegt durch die Landschaften. Es ist ein ganz toller 3D-Film einfach nur.
Aber das heißt, wir haben keinen 360-Grad-Dome oder so, sondern wirklich eine ganz normale Leinwand.
Es ist eine Leinwand, die vor uns ist.
Okay.
So, aber die Landschaften, da fliegt man durch mehrere Landschaften und man kann noch nicht mal irgendwas steuern. Man guckt einfach nur zu. Aber das ist einfach gut. Hollywood, ne? Die unglaublichste Grafik, die man überhaupt machen kann. Sieht alles lebensecht aus. Mhm. Und dieses Gefährt, auf dem man sitzt, das bewegt sich halt. Also wenn das einen Schrei auslöst, dann hast du das Gefühl, das vibriert so ein bisschen, hast du das Gefühl, dass dieser Schrei aus dem Inneren des Körpers kommt. Mhm. Und das Ding atmet, du merkst den Atem und der legt sich in die Kurven. Und wenn du einen steilen Abflug machst, dann lehnt sich das nach vorne, dass du dich festhalten musst und so. Also die Bewegungen sind jetzt nicht dramatisch, aber sie unterstützen einfach das visuelle Bild, was man sieht. Und dann nach 10 Minuten ist vorbei und dann denkt man so, boah, das war geil.
Erinnere mich so ein bisschen, ich war früher mal, das war wirklich lange her, als kleiner Junge in den Bavaria Filmstudios, da gab es die Filmkulisse von Neverending Story, Unendliche Geschichte von Michael Ende. Und dann konnte man auch auf dem Drachen Fuchur fliegen, aber das war nicht ansatzweise so spannend, wie du es gerade beschrieben hast. Jetzt hast du ja eingangs gesagt, die Amerikaner verstehen es ganz gut, auf die Kacke zu hauen, weil ich glaube, das ist auch eines der Learnings, die du mitgebracht hast aus Amerika von deiner Recherchereise, dass du sagst, am Ende, okay, das war jetzt Disney, wir kommen aber gleich zu anderen Beispielen, die kochen auch nur mit Wasser, aber sind halt in Sachen Vermarktung und auf die Kacke hauen, da haben sie uns einiges voraus, ne? Da können wir abgucken, glaube ich, oder?
Genau. Für mich eigentlich die größte Enttäuschung waren zwei Erlebnisse in New York, von denen ich mir eigentlich sehr viel erwartet habe.
Welche waren das?
Das eine war We Are World und das andere Into the Light. Das sind zwei Arcades, also kurz nochmal als Erklärung, eine Arcade ist das, was man früher aus den 70er, 80ern kennt. Da sind die Jugendlichen in Spielhallen gegangen, also nicht in Casino, sondern da stehen ganz viele Daddelautomaten, so wo dann Pac-Man und Pong und diese ganzen alten Spiele stehen, weil man ja noch keine Geräte zu Hause hatte, die sowas konnten und die waren ja auch echt schlecht. Dann hat man seine Münze reingeworfen, hat gedaddelt und dann ist man zum nächsten gegangen, hat eine Münze reingeworfen, hat gedaddelt und hat da einfach seine Freizeit verbracht. So. Und die Dinger sind ja irgendwann gestorben, weil dann jeder ein Gameboy hatte oder andere PCs und so. Und jetzt kommen die Arcades nämlich wieder, weil nämlich viele Leute zwar gerne VR machen wollen, aber kaum einer VR zu Hause hat. Und deswegen haben sich jetzt wieder Arcades entwickelt. Und diese beiden Installationen, oder diese beiden, Installationen ist ein schlechtes Wort, Attraktionen oder Einrichtungen, das sind halt eigentlich VR-Arcades. So,
Und ich glaube, die werben ja selber damit, die VR World beispielsweise in New York, dass sie sagen, sie sind die größte VR-Arena Amerikas. Aber Größe ist dann offenbar nicht alles, weil du hast gesagt, das ist ein bisschen lieblos.
Ja, also da kommst du rein und dann habe ich schon gedacht, so, oh, das sieht irgendwie lahm aus. Da hatte ich überhaupt keinen Bock mehr drauf, habe gedacht, jetzt bist du hier, jetzt musst du hier rein. Hab mir dann auch brav meine $35 bezahlt, um dann da 2 Stunden verbringen zu dürfen, was ich auch schon ganz schön teuer finde. So, und dann steht da eigentlich auf 2 Ebenen, auf 2 Etagen, ein VR-Computer und eine VR-Brille neben der anderen. Und auf jeder ist ein anderes Spiel oder eine Simulation. Also auf dem einen kann man durch die Landschaften fliegen, auf dem nächsten kannst du Zombies abknallen, auf dem dritten kannst du im 3D-Raum irgendwelche Sachen malen oder auf dem vierten kannst du dann rumklettern und Klettersimulationen machen und halt ganz viele unterschiedliche Sachen. Manche Sachen sind insofern auch ganz interessant, weil man die auch mit einem Partner spielen kann. Da sind 2 Sets an einem Stand. Dann entweder suchst du dir jemand anders, der da auch das spielen möchte, oder du bist eh schon mit einem Freund oder so da. Und dann kann man das gemeinsam spielen. Aber es ist irgendwie so lieblos gemacht, weil die Dinger hängen da einfach nur so rum. Du siehst überall die Kabel. Es ist irgendwie sowas von unattraktiv aus.
Und doch gar nicht irgendwie mit Lichtgeschichten oder so irgendwie kaum, geil inszeniert oder so. Geile
also
Kulissen gebaut oder irgendwas.
Die haben hier da 1, 2, 3 Beamer und ein paar Lampen, die irgendwie ein bisschen Farbe machen, aber das war's. Also man hat sich da nicht gerne aufgehalten.
War es denn voll da? Waren viele Menschen da?
Oder? Es geht, also es war nicht so viel, aber dazu muss ich sagen, überall, wo ich war, egal ob es ein Museum oder irgendwie Miniatur-Wunderland oder sonst was war, wo ich sonst noch war, alles war leer. Also wahrscheinlich habe ich da gerade Anfang Februar irgendwie die leere Zeit in New York erwischt, so was Komisches. Aber
ich wollte sagen, nicht, dass die VR-Arenen da ständig leer sind, weil wir haben ja auch 1, 2 Pläne in den Schubladen hier für Deutschland, was wir noch realisieren werden in diesem Jahr. Und da hoffen wir auf ein volles Haus.
Nee, das war schon klar, dass das nicht an der Attraktion da liegt, sondern wirklich, dass einfach keine Touristen da waren. Es war egal, ob wir auf dem World Trade Center waren oder sonst wo, das war alles leer, also verglichen mit was sonst da sein muss.
Aber Into the Light war ja das nächste. Oder wolltest du noch was zu We Are World sagen?
Ja, und zwar, ich habe mich von Anfang an gefragt, wie sie das eigentlich handeln mit den Gästen, dass die da sozusagen durchgeschleust werden. Mhm. Und zwar ist es so, man bekommt eine Karte, so wie eine Chipkarte, und dann geht man zu einem Terminal, der neben der VR-App steht. Mhm. Da hält man seinen Chip dran und dann steht der Name. Man musste sich vorher registrieren, steht der Name drauf. Dann hat man eine Warteliste. Und wenn halt viele das spielen wollen, dann tippst du halt das an und dann bist du in der Warteliste und dann irgendwann bist du dran. Und dann wenn du dran bist, dann zählt der 7 Minuten lang runter. Du hast also pro Station 7 Minuten Zeit zu spielen. Und wenn die 7 Minuten zu Ende sind, dann kommst du automatisch zurück ins Hauptmenü und dann ist okay, die Simulation zu Ende. Das heißt, das ist eigentlich totaler Blödsinn, weil dann habe ich da irgendwie mein Zombie-Spiel und dann ist es mir eigentlich völlig egal, wie viele Punkte ich bekomme, weil ich das Level sowieso nicht schaffe oder das zweite Level in 7 Minuten. Und dann irgendwann fängt man an, hektisch zu werden, nochmal irgendwie schnell eine andere Waffe oder nochmal irgendwas anderes auszuwählen, weil ich weiß, gleich ist meine Zeit. Und dann fragt man den Typen, der daneben einem steht, so, wie lange habe ich noch? 25 Sekunden. Zack, weg. So, das war sowas von Downsizing irgendwie. Ja. Das ist völlig blöd. Also,
was für Menschen sind da? Alt, jung, dick, dünn?
Komplett unterschiedlich.
Schön, hässlich.
Von kleinen Mädchen bis hin zu Omis und Männer und Jungs und also wirklich die ganze Familie. Das fand ich ganz positiv. Da sind echt alle vertreten gewesen.
Die Reaktion der Leute, wie ist die ausgefallen? Konntest du das beobachten?
Die Älteren, gerade so die Eltern, die so mitgekommen sind, hat man gesehen, die haben sich dann häufig irgendwo hingesetzt und haben dann irgendwie ihre Cola getrunken. Die Jungs, die kleineren Jungs, die waren total aufgeregt und haben da Anfälle bekommen in der VR. Das ist total irre, wie die teilweise ausgeflippt sind. Mhm. So die richtig krasse Stimmung war jetzt nicht da. Aber wie gesagt, es waren auch sehr wenig Leute da.
Das größte Learning, was du da mitnimmst von der We Are World in New York?
Dass man es so machen muss wie in Orlando von Disney, dass man den Leuten eigentlich ein Rundum-Paket geben muss und dass es nämlich nicht ausreicht, einfach nur eine VR-Brille hinzustellen und zu hoffen, dass die Leute Spaß haben, weil ich glaube, dann kommt kein nachhaltiger Spaß auf. Denn kaum setzt du die Brille ab, bist du wieder in diesem komischen leeren Raum und das ist irgendwie uncool.
Wo in New York ist das überhaupt?
Das ist, wenn man sich da ein bisschen auskennt, ist in der Nähe vom Empire State Building, also ziemlich in der Mitte von Manhattan.
So, Into the Light haben wir gerade ganz schon kurz angesprochen, das erste VR-Kino der USA, so werben die damit. Und auch da, sagst du, Tim, war eher eine Enttäuschung, ne?
Ja, ist eigentlich genau das Gleiche, wie ist auch eine Arcade, nur dass sie halt irgendwie als erste mit 360-Film angekommen sind. Du kannst dich auf einen Stuhl setzen, dir eine VR-Brille aufsetzen und dir 360-Grad-Filme angucken. Teilweise kannte ich die Filme auch schon, weil ich sie mir hier auf unseren VR-Brillen auch schon aus dem Store geladen habe und angeguckt habe. Mhm. Also das ist auch eher was für Anfänger. muss man einfach sagen.
Ist ja vernichtend, deine Kritik.
Ja, Mann. Ich war auch echt enttäuscht. Zumindest hatte ich auch sehr hohe Erwartungen. Ich weiß nicht, wie es für Leute ist, die überhaupt keine Erwartung hatten oder das noch nie hatten. Für die ist es ja vielleicht toll. Mhm. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass man das Ganze eigentlich besser inszenieren müsste. Und wenn man den Leuten in der einzelnen Situation sozusagen nicht einfach pauschal sagt, jeder hat bei jeder Geschichte 7 Minuten, sondern dass man sagt, so jetzt hast du irgendwie so lange Zeit, bis Level 1 oder Level 2 abgeschlossen ist. Und bei der anderen Geschichte hast du halt dann irgendwie doch ein Zeitlimit, sodass man das halt besser aufteilt. Mhm. So dann glaube ich, das wäre schon mal ein ziemlich großer Schritt in die richtige Richtung und auch wenn das Personal freundlicher wäre. Also die waren
unfreundlich?
Ja, ganz schlimm. Also das in Amerika. Eigentlich sind die ja so völlig übertrieben freundlich. Habe ich auch in jedem Hotel und in jedem Restaurant gespürt. Das kennt man. Aber die waren ganz auffällig unfreundlich, also so gelangweilt und hatten so irgendwie überhaupt gar keinen Bock auf ihren Job. Vielleicht wurden die auch schlecht bezahlt oder vielleicht war der Chef irgendwie ein Arsch, was weiß man. Auf jeden Fall war das sehr auffällig, dass man auch keine Lust hatte, sich mit dem Personal da irgendwie abzugeben.
Bevor wir jetzt in totaler Depression verfallen, gehen wir schnell in die nächste Stadt, in der du warst, in der ihr wart, nämlich Atlanta. Dort wart ihr im Aquarium und da gibt es einen ganz spektakulären VR-Ride.
Das war interessant. Aquarium in Atlanta ist sagen sie selbst, ist wahrscheinlich auch so das größte Aquarium der westlichen Hemisphäre.
Das ist geil, ne? Das größte, das geilste, das erste.
World Trade Center ist auch das neue, das One World Trade Center ist auch das höchste Gebäude der westlichen Hemisphäre. Also ja. Wahrscheinlich ist in Dubai alles noch größer, deswegen können sie nicht sagen der Welt.
Also wir haben ja auch den erfolgreichsten Podcast westlich der Alster, also insofern sind wir da in gutem Fahrwasser, in guter Gesellschaft.
Da bin ich mir gar nicht so ganz sicher. auf jeden Fall, dieses Aquarium selbst war eigentlich ein sehr interessantes Objekt, so überhaupt, um da seinen Nachmittag zu verbringen, weil es echt gigantisch ist. Und dann hatten sie aber eine Station, das war auch wieder ein Fahrgeschäft, da setzt man sich rein, also musste man noch ein extra Ticket lösen, hat man nochmal seine extra $10 bezahlt. Mhm. Und dann konnten sich immer 4 Leute in so ein Fahrzeug, nenne ich das mal, reinsetzen. So als würde man sich in eine Achterbahn reinsetzen. Mhm. So wurde, kam auch so ein Bügel vorne vor, dass man nicht rausfällt. Und dann wurde einem eine VR-Brille aufgesetzt. Und diese ganze Bühne, die hat komplett geschaukelt und sich zum Inhalt passend bewegt. Das war sowohl gut als auch wieder enttäuschend, weil man gemerkt hat, den Inhalt, den sie da gezeigt haben, der war irgendwie auch wieder so lieblos und recht schlecht eigentlich gemacht. Und null Story. Also das, was wir wieder bei Disney gelernt haben, die haben ja eine Geschichte erzählt. Mhm. Die Kulisse war großartig, aber die hat deswegen so gut funktioniert, weil von Anfang bis Ende eine Geschichte erzählt wurde. Und hier bei diesem Fahrgeschäft war überhaupt gar keine Geschichte. Also doch, die Geschichte war die, ein Artefakt ist verschwunden im Meer und deswegen sind wir vom Helikopter in einem Tauchroboter abgeworfen worden. Dieses Artefakt hat uns durch einen Zeitstrudel ins Meer der Prähistorie zurückgeschickt, wo wir dann irgendwie an ein paar Ammoniten und irgendwelchen anderen urzeitlichen Tieren vorbeifahren. Dann fallen ganz viele Steine runter und wir finden dann das Artefakt, was nur ein roter Stein ist. Den greifen wir mit unserem Roboterarm und dann kommt noch ein Hai auf uns zu und das war's. So, total bescheuert. Was aber interessanterweise doch ziemlich gut funktioniert hat, ist, dass diese Bewegung von diesem von dieser Plattform, auf der man gesessen hat, von diesem Wagen, die hat sehr gut funktioniert zusammen mit dem, was man gesehen hat. Mhm. Und deswegen war das Körpergefühl schon ziemlich gut. Ich war sehr enttäuscht von der Grafik, aber vom Gesamterlebnis fand ich schon eigentlich in Ordnung.
Okay, aber das führt uns dann immer wieder, glaube ich, zum gleichen Punkt zurück. Es kommt auf den Content an, wie ist er aufbereitet, wie ist er erzählt und wie sieht das Storytelling aus. Ja. Also am Ende kommen wir immer wieder, also Technologie gelernt, aber mit Technologie gewinnst du am Ende nichts, sondern du musst Inhalte, relevante Inhalte produzieren. Ne?
Ja. Genau, also Inhalt eine glatte 5 und technisch gemacht, wenn wir die Grafik nehmen, vielleicht eine 3 und das haptische Gefühl, dem gebe ich schon eine 1. Also verbesserungswürdig, aber interessant, es waren auch Schlangen. Das Ding war permanent ausgebucht. Mhm. Also es wird auch angenommen und es wird auch gemocht. Und viele Leute, ich habe auch Leute gefragt, die dort rausgekommen sind und die fanden es gut. Also das muss ich jetzt auch mal sagen. Ich habe ja nun irgendwie, da ich in der Branche arbeite.
Ich wollte sagen, du gehst gerade mit den Kollegen aus Amerika sehr hart ins Gericht.
Ja, also. Ich habe, wie gesagt, auch ziemlich hohe Erwartungen gehabt und insofern viele fanden es auch einfach toll, so die da drin waren. Also das muss man auch mal sagen. Also
Hast du mit den Leuten dann gesprochen? Oder?
Ja, ich habe mich mit den Leuten, die rausgekommen sind, dann auch unterhalten und habe gefragt, wie sie es fanden und so.
Hattest du denn Gelegenheit, auch mit den Betreibern, den Machern zu sprechen? Also einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen oder war das eher
schwierig? Also ich habe mich zum Beispiel mit den Mitarbeitern unterhalten, die dann dort halt abfertigen. Und die haben auch gesagt, dass es super ankommt und weiß man nicht, was jetzt stimmt, aber das waren jetzt keine PR-Leute, deswegen glaube ich das schon. Und die sagen zum Beispiel sowas wie Motion Sickness kommt sehr selten vor, sogar bei sowas mit, wo ganz viel rumschaukelt und so. Also das hat mich dann gewundert, dass es nicht mehr ist. Die meinen ja auch, dass, also die meisten Leute finden es auch richtig gut, die da sind.
Siehst du denn insgesamt nach den Erfahrungen, die du jetzt in Amerika gemacht hast, wir kommen gleich noch zu weiteren Dingen, die du dort gesehen und besucht hast und getestet hast, siehst du da Potenzial für Deutschland? Und wenn ja, wo können wir da Ideen rüberziehen? Wo sind Punkte, wo es in Deutschland vielleicht anders funktionieren sollte? Wo siehst du da Schnittmengen?
Also ich glaube, vom Können her, was jetzt die Inhalte angeht, können wir auf jeden Fall in vielen Punkten mithalten. Mhm. Wie gesagt, wenn es jetzt so richtig so, wieder nehmen wir wieder Disney, das ist schon eine ziemlich hohe Liga, das können Leute bei uns auch, aber die sind auch bei uns dann rar gesät und das sind halt auch teure Sachen, die sich irgendwie wieder refinanzieren müssen. Mhm. Aber da kann man bestimmt noch einiges lernen. Trotzdem, so das ganze Mittelfeld, da spielen wir mit Sicherheit ziemlich gut mit.
Okay.
Aber die Amerikaner können sich deutlich besser verkaufen. Also die Leute, die kommen, das sind, glaube ich, dort einfach mehr, weil sie einfach viel mehr die Werbetrommel trommeln. Und ich gebe ja zu, so wie ich jetzt mich selbst in den 20 letzten Minuten gehört habe, eher nörgelig. Immer rumnörgeln. Ja, tut mir auch leid.
Ist okay.
Aber so stellen wir uns dann halt auch selbst, glaube ich, teilweise unter den Schöffel. Und das ist mir jetzt auch bewusst geworden, dass wir das gar nicht brauchen.
Ja, siehst du, das muss man, glaube ich, noch viel mehr in sein Alter mit aufnehmen, dass man sagt, hey, we are the great. Nein, nicht unbedingt, aber einfach das vielleicht ein bisschen großzügiger und offensiver verkaufen. So, nächstes Thema war dann ein anderes Museum in, wir sind noch in Atlanta, oder? Nee, an den Kino war das, 3D-Kino, ne?
Ach so, ja doch.
Jetzt das haben wir noch, genau. Technik von Dolby ist das Stichwort. Was hast du da erlebt?
Genau, ich war in einem Museum, naturhistorisches Museum mit ganz vielen großen, tollen Dinosaurier-Skeletten drin und die hatten aber auch ein großes, großes Kino verglichen mit den IMAX-Kinos, die wir bei uns haben. 3D, riesig große Leinwand, irgendwo mitten draußen in irgendeiner Dorfstadt, also echt beeindruckend. Da kommen auch hauptsächlich nur oder ganz viele Schulklassen hin und so und solche Ausflüge, die dann sich halt irgendwie bilden wollen. Und da habe ich, muss ich zugeben, zum ersten Mal die 3D-Brillen von Dolby ausprobiert. Also wenn wir bei uns in Deutschland ins Kino gehen, sind es fast immer die Real 3D-Brillen. Das sind diese ganz günstigen Plastikbrillen, die auch Backlinge, irgendwie so eine Folie drin haben und wenn man sich einmal draufsetzt, sind sie sofort kaputt. Und oder zerkratzt.
Jetzt hör mal auf rumzunörgeln, das ist ja fürchterlich.
Das ist gar nicht böse gemeint, weil die funktionieren, aber die haben wahrscheinlich deswegen halt auch
Ich kenne
mich selbst gar nicht wieder, aber die haben deswegen auch, glaube ich, bei uns so stark gewonnen, einfach weil sie günstig sind, weil man sie als Einwegprodukt auch benutzen kann und weil sie einfach funktionieren. Hm. Ich habe jetzt die von Dolby mal zum ersten Mal wirklich in live erleben dürfen und ich muss sagen, die sind verdammt gut von der Qualität. Also das ist um Längen besser noch. Also wenn man die Gelegenheit hat, die mal zu benutzen, sollte man das auf jeden Fall machen. Interessanterweise war der Film, den wir gesehen haben, ein zweidimensional gedrehter Film, der nachträglich dreidimensionalisiert wurde. Und das hat auch sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Das war beeindruckend. Wie gut.
Aber das war nicht enttäuschend.
Nein, das war wirklich ein Erlebnis. Ja. Das war eine Dokumentation von BBC. Mhm. Und am Ende haben sie Making-of-Footage in Abspann gepackt. Und da habe ich gesehen, mit welchen Kameras die arbeiten. Und,
welche waren das?
Das waren Ariflex und wie heißt die andere? Phantom? Nee, nicht Phantom. Doch, Phantom. Mit einer Linse, ganz normal, so wie man es von jeder anderen Naturdoku irgendwie auch kennt. Mhm. Die haben sie dann nachträglich in der Postproduktion dann dreidimensionalisiert. Das ist ein Verfahren, was auch in Hollywood schon häufiger benutzt wird. Früher, als 3D neu war, wurde das häufiger gemacht. Mittlerweile wird immer mehr in echt 3D gedreht. Mhm. Aber das hat mir auch gezeigt, weil zu Anfang habe ich gedacht, Alter, wo haben sie denn diese Aufnahmen hin? Die hatten so viele krasse Aufnahmen. Mhm. Ich gedacht, die können die doch nicht alle schon in 3D gedreht haben. Das müssen sie auch teilweise irgendwie 10 Jahre lang gesammelt haben. Und dann wusste ich dann nachher am Ende, wie sie es hingekriegt haben.
So, und dann haben wir eine Station noch ausgelassen, nämlich das, oder haben wir es vorhin kurz angerissen, das One World Trade Center in New York. Und da ist bereits das Rauffahren spektakulär, denn sogar der Fahrstuhl ist immersiv.
Ja.
Wie sieht ein immersiver Fahrstuhl aus? Was kann der?
Das ist wirklich so ein Aha-Effekt. Also man, also die Geschichte vom One World Trade Center ist ja, nachdem das World Trade Center kaputt gegangen ist, wurde das neu gebaut. Mhm. Und deswegen haben sie jetzt eine große Geschichte erzählt. Wenn man dort reinkommt, dann sieht man erstmal Interviews mit den Leuten, die es gebaut haben und so. Mhm. Und um darauf zu kommen, muss man erstmal in den Keller gehen. Dann steigt man im Keller in diesen Fahrstuhl ein und der ganze Fahrstuhl ist mit diesem Granit oder diesem Fels einfach ausgekleidet. Mhm. Und dann fährt der Fahrstuhl los und plötzlich fahren die ganzen Wände nach unten. Und dann sieht man erst, dass das Bildschirme sind. Der komplette Fahrstuhl alle Wände sind komplett Bildschirme.
Geil.
Und dann fährt man sozusagen aus dem Keller, aus dem Felsen raus und fährt die, keine Ahnung wie viele Meter hoch. Und während man hochfährt, sieht man New York, wie es durch die Jahre hinweg wächst. Das heißt also, man fängt mit der ersten Siedlung an, man sieht so die ersten Hütten und die ganzen Felder rundherum. Und während man weiter hochrauscht, dann fangen an, die Häuser dann zu größeren Häusern zu werden. Und dann sieht man die ganzen Baugerüste. Und innerhalb von 30, 40 Sekunden oder so sieht man die komplette Stadt wachsen. Wahnsinnig gut animiert. Also ich bin zweimal raufgefahren und das zweite Mal war noch besser als das erste Mal, weil ich jetzt auf noch mehr Details achten konnte. Es ist echt sehr, sehr, sehr gut animiert und ist auch wirklich ein Erlebnis auch beim zweiten Mal.
Und als du dann oben warst auf dem One World Trade Center, dann gab es oben eine Augmented Reality Anwendung, die du dir angeschaut hast. Was gab es da?
Ja, da konnte man sich ein iPad leihen für nochmal, was war das, $15 oder sowas. Und man hat ja sozusagen die Möglichkeit, einmal komplett rundherum zu gehen, um diese Panorama-Plattform und in alle Richtungen von New York zu schauen. Mhm. Und wenn man sich dieses iPad genommen hat, dann konnte man auf dem iPad, also ich wusste, dass es diese Augmented Reality App dort gibt, deswegen habe ich mir das Ding geholt und hatte gedacht, dass man, wie wir es kennen bei AR, ein Kamerabild bekommt. Also wir filmen sozusagen die Landschaft draußen und bekommen da dann Informationen eingeblendet. Das haben die aber viel einfacher gelöst. Auch gar nicht, also es ist eigentlich clever. Und zwar, die haben einfach nur Fotos genommen. Das heißt also, wenn ich das iPad hochgehalten habe, dann hat das erkannt anhand des Kompasses, in welche Richtung es guckt und hat mir sozusagen statt einem Live-Bild dann einfach ein Foto gezeigt. Das heißt also, ich habe aus dem Fenster geguckt und habe gesehen, aha, da unten ist die Freiheitsstatue, habe auf mein Bild geguckt, habe da auch die Freiheitsstatue drauf gesehen. Und wenn ich dann meinen Kopf nach rechts bewegt habe, dann habe ich da irgendwie einen anderen Teil vom Hafen gesehen. Und wenn ich mit dem iPad nach rechts geschwenkt habe, habe ich den Hafen dort auch gesehen. Aber nicht sozusagen aus dem Kamerabild, sondern war ein eigenes Bild.
Ist es nicht komisch, wenn du, du stehst nachmittags da oder sagen wir mal abends, da ist es dunkel und dann kriegst du aber einen Tag helles Bild vorgelegt?
Hatte ich dir nicht von erzählt, ne?
Nee.
Aber genau das.
Das würde ich ja nicht fragen.
Aber genau das war nämlich auch so ein Punkt. Das erste Mal war ich bei Nacht da oder ganz spät abends. Und dann, das war irgendwie schon komisch, dass draußen alles dunkel ist und die ganzen tollen Lampen. Und auf meinem iPad sehe ich irgendwie ein graues Tagbild. Mhm. Und dann das zweite Mal war ich tags und da passten dann die beiden Bilder sozusagen zusammen. Aber das geht, da kommt man mit klar. Ich habe es aber, irgendwann wird einem auch irgendwie ganz schön langweilig. Das ist also, weil du kannst dann sind da eigentlich nur so eingeblendet, so das ist dieses das Gebäude. Sagen, und da sind so wie Labels waren einfach nur dran. Und auf einige Labels, zum Beispiel auf die Freiheitsstatue, kannst du dann draufklicken und dann hast du so einen Drohnenflug auf die Freiheitsstatue und dann fliegst du einmal rum und dann wird dir irgendwie so ein 30 Sekunden Film gezeigt darüber. Und dann bist du gebildet und dann kannst du dir das nächste angucken. Es hat gut funktioniert. Und vor allen Dingen, es hat mich echt überrascht, weil es so ganz einfach gemacht war. Und das ist eigentlich, das ist ein ganz guter Punkt. Die haben es sich hierbei wirklich einfach gemacht, weil sie einfach nur so eine Google World Karte oder so einfach nur ein Panoramafoto drin hatten, was sich mitbewegt hat. Und das ist etwas, was technisch eigentlich nicht ausfallen kann. Und wenn du jetzt mit Trackern arbeiten müsstest und mit dem Live-Kamerabild, das ist ja etwas, was anfällig ist. Und wenn dir dann Leute davor laufen, dann funktioniert es nicht richtig und so. Und das hat ja auch funktioniert, wenn das da oben alles voll ist mit Menschen, in der zweiten Reihe bist und den Leuten so über die Schulter gucken musst, dann kannst du trotzdem sozusagen auf deinem Bildschirm sehen, was du eigentlich jetzt in diesem Moment nicht siehst, weil deine Person vorsteht. So, das ist ja auch noch ein Vorteil von dem System. Und vor allem ist es ausfallsicher. Und das ist natürlich nicht zu unterschätzen.
So, was aber sensationell in den Vereinigten Staaten ist, ist das Thema WLAN. Denn da sind sie irgendwie ziemlich gut ausgerüstet und da können wir uns, glaube ich, eine gehörige Portion von abschneiden. Ne?
Definitiv. Ich war in ganz vielen Ausstellungen und auch in Museen und wirklich jede öffentliche Einrichtung hat hervorragendes WLAN. Mhm. Zum Beispiel war ich im Naturhistorischen Museum, das ist das größte naturhistorische Museum der Welt. Und ich weiß gar nicht, wie alt es ist schon ein bisschen älter, mhm. Aber die haben das ganze Haus komplett mit WLAN ausgestattet. Ich habe da so ein bisschen Blick für, ich habe die ganzen Router sozusagen an den Decken gesehen und war überrascht, wie viele sie da hatten. Und egal in welcher Ecke man ist, man hat immer perfekten WLAN-Empfang und richtig schnelles Internet. Und das ist auch wichtig, weil die zum Beispiel eine App haben. Okay. Und die musst du dir herunterladen. Und wenn man so ein Tourist ist wie ich da bin, dann hast du ja auch nur sehr begrenztes Datenvolumen durch das Roaming und deswegen bist du froh über jedes WLAN und dann kannst du dir die App und alle Zusatzinhalte runterladen, ohne irgendwie ein Problem zu haben.
Und das Interessante bei der App ist, dass es also eigentlich, also die haben die Ausstellung eigentlich so gelassen, wie sie ist und durch diese neue App wird die Ausstellung jetzt einfach immersiv oder noch immersiver.
Genau, denn diese Ausstellung ist sehr alt und auch eigentlich so belassen, wie es ist. Also das sind 5 Stockwerke, das ist riesig groß, vieles hat sich natürlich geändert, aber da sind halt auch mindestens 2 Stockwerke, die nur aus Schaufenstern bestehen, so wie man das vor 100 Jahren gemacht hat. Du hast ein Schaufenster, da sind ausgestopfte Tiere drin, ein gemalter Hintergrund, so der Boden, da stehen noch irgendwie 2, 3 Sträucher und dann kannst du dir eine Hyäne angucken oder irgendwie einen Vogelstrauß. Das ist verdammt langweilig, weil das halt, früher war das toll, weil da konnte man so ein Bild, höchstens ein Schwarz-Weiß-Bild sehen, wenn überhaupt. Und heute ist es aber eigentlich ziemlich out. Aber was ich ganz interessant finde, sie haben jetzt nicht alles rausgerissen und neu gemacht, denn das ist ja auch irgendwie eine Form von Kultur, von Museumskultur, sondern sie haben es über die App jetzt erweitert. Und zwar konnte man sich auf der App, wenn man vor dem Schaufenster stand, hat die App erkannt, wo man ist. Also es gab eine Inhouse-Navigation. Die App, man brauchte keinen QR-Code scannen oder irgendwie sagen, wo man ist. Die App wusste einfach sofort, wo sie ist, über Indoor-Lokalisierung. Mhm. Und dann habe ich da vor einem Schaufenster gestanden und habe mir da irgendwelche ausgestopften Tiere angeguckt. Und dann habe ich auf meine App geguckt, konnte jetzt noch Sachen über die lesen, konnte Fotos sehen, konnte Videos sehen, konnte mir anhören, wie der Paarungsschrei von denen klingt oder was auch immer.
Das ist richtig gut.
Und cool. Das ist auch schon eine Form, finde ich, fast von Immersion, weil du jetzt plötzlich anfängst, da in diese Ausstellungswelt einzutauchen. Du kriegst diese Tiere irgendwie viel besser mit. Und wenn du da dann das auf der App angeguckt hast und dann guckst du dir wieder das Tier in ausgestopft an, dann sieht das plötzlich ganz anders aus als vorher. Oder zum Beispiel sowas, die haben da irgendwie so eine riesen Schildkröte ausgestellt, so eine Galapagos-Schildkröte. Mhm. Und dann in der App hat man gesehen, wie die präpariert wurde. Also sogar Making-of-Geschichten, weil das ein recht neues Exponat ist.
Also echter Mehrwert durch die App. Nicht irgendeine doofe Spielerei, sondern einfach
Echter Mehrwert, ja. Und das Ganze kostenlos. Konnte man sich kostenlos übers kostenlose WLAN runterladen. Da gab es auch einen AR-Teil drin, den habe ich aber nicht zum Laufen bekommen. Ich habe da Leute gefragt, die haben auch gesagt, keine Ahnung, wie das geht. Also ich habe auch Staff gefragt, aber irgendwie dieser AR-Teil hat leider nicht funktioniert, weil angeblich sollte man da, wenn man dann die Dinosaurier-Skelette damit gefilmt hat, dann sollen ja Dinge sich einblenden, Dinge passieren. Hat nicht geklappt, weiß nicht warum, hatte ich auch keine Zeit mehr dazu, weil es geschlossen
ist. Du hast doch nichts verpasst, weil aus diesem alten Dinosaurier über die App und AR-Anwendung sollte eigentlich dann Heidi Klum entstehen und da hast du eh nichts verpasst, wenn du die gesehen hättest. Wir bleiben auch in der nächsten Folge unseres Podcasts immer noch in Amerika. Wir bleiben in New York, denn du warst beim National Geographic Encounter Ocean Odyssey. Und hast viele, viele Interviews dort gemacht. Wir werden nachher ein paar O-Töne oder in der nächsten Folge ein paar O-Töne dann hören, Interview-Statements und so weiter. Und wir haben es ja eingangs gesagt, Tim, wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Du könntest wahrscheinlich noch Stunden weiter erzählen. Können wir so ein paar Links auch hinterlegen und Fotos und Videos, die du gemacht hast oder was?
Auf jeden Fall. Ich habe fast überall, wo ich war, Fotos oder Videos gemacht. Die werde ich hier in die Beschreibung mit reinkopieren. Okay. Und ich werde auch die Links reinkopieren zu allen Orten, wo ich war, dass man dann auch auf die Website gehen kann und es sich eventuell nochmal angucken kann.
Okay. Und weil wir immer mehr Follower und Zuhörer auf unserem Podcast haben, Würde ich vorschlagen, lass uns doch eine neue Rubrik eröffnen, wenn jemand Bock hat, uns Fragen zu stellen, dann kann er das ab sofort machen. Vielleicht hat er irgendwie noch ein paar Fragen zu deiner Amerika-Reise.
Super Idee.
Können wir dann in den nächsten Folgen dann behandeln. Lass uns einfach eine neue Rubrik einführen. 5 Fragen an Tim. Ja, warum nicht? Weil vielleicht kommt was zustande.
Ja, schreibt uns eine E-Mail. Ihr findet unsere Website auf immersiv-podcast.de. Das ist die direkte Weiterleitung zu unserem Podcast-Verzeichnis. Da könnt ihr uns dann eine E-Mail schicken oder wenn man sich oder eventuell auch eine Aufzeichnung machen, die Frage direkt auf dem Smartphone aufnehmen und gleich mitmailen, dann können wir das hier auch in der Sendung
einspielen. Das ist eine geile Idee.
Cool. Und nicht zu vergessen, wir sind auf immer mehr Plattformen zu finden, auf unserer Website natürlich, auf SoundCloud,
iTunes.
Hat Johanna noch mehr gemacht mittlerweile?
Nee, wir sind mittlerweile auch bei patreon.com.
Ah,
genau. Da laufen wir auch, ja genau. Also insofern, unser Podcast findet immer mehr Verbreitung. Wir freuen uns über jede Reaktion von euch und freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid, wenn Tim völlig euphorisch und überhaupt nicht depressiv über seine Amerika-Reise erzählt. Nee, ich glaube, nächste Ausgabe wird auch wieder spannend. National Geographic Encounter Ocean Odyssey. Auch das sollte man nicht verpassen. In diesem Sinne, in Hamburg sagt man
tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Immersiv.